Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst wieder Daniela Hutter vom Yin-Prinzip und heute, dieses Mal hier im Yin-Magazin, hörst du eine Folge, die Elena Lustig von Pro Age Yoga für ihren Podcast aufgenommen hat. Wir sprechen darin über das Yin-Prinzip und auch über gut älter werden und insgesamt war das so ein schönes Gespräch, dass ich mir dachte, ich mag das meinen Hörerinnen auch gerne ins Yin-Magazin stellen und here we go. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude und Inspiration aus diesem Gespräch wie ich und an dieser Stelle danke für deine Sterne, danke für dein Abo, danke für dein Weiterempfehlen in der Internetwelt, wenn es dir gefallen hat und nun aber lass uns loslegen mit diesem Podcast. Was wir jetzt besprochen haben, nenne ich das Yang-Dilemma. Frauen im männlichen Prinzip, Frauen in der Yang-Energie. Wir müssen schon auch sehen, was die Männer halten, weil die sind auch nicht alle glücklich und die sind auch nicht alle gesund. Ja, die haben auch alle ihre Themen.
Also das, muss ich sagen, ist das, was mich immer am allermeisten frustriert, wenn Frauen andere Frauen sabotieren, sag ich jetzt mal. Also genau das nicht machen, was du gerade beschreibst. Mit Daniela Hutter spreche ich darüber, wie wir als Frauen in unsere Yin-Energie kommen, in unser eigenes weibliches Potenzial und welches Dilemma wir haben, wenn wir in einer männlich geprägten Welt im Yang leben. Das Yang-Dilemma finde ich ein interessantes Wort. Und Daniela Hutter ist Expertin für Yin-Energie. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt das Yin-Prinzip. Und sie lehrt seit Jahren als Coach, als Autorin, als Seminarleiterin Frauen das Frausein, ihre weibliche Kraft zu finden, jenseits von Klischees und klassischem Feminismus. Viel Freude beim Zuhören. Gut, dann herzlich willkommen, liebe Daniela, Daniela Hutter. Ja. Wir kennen uns eigentlich nur online, haben aber schon öfter miteinander geredet und ich fühle mich dir immer sehr verbunden, weil du bist in meinem Alter und du bist eine weise Frau. Das finde ich, strahlst du zumindest aus. Und was ich immer am Anfang aller Podcasts meine Gästinnen frage, ist, woran hast du gemerkt, dass auch du älter wirst?
Ja, woran habe ich gemerkt? Also es gibt ja die guten und die weniger guten Sachen. Die gute Sache war sowas wie Gelassenheit. Weil ich bin eigentlich eine sehr extrovertierte Person, auch laut, wenn es sein muss. Und irgendwann gab es so einen Switch, wo ich mir immer dachte, ja, schauen wir mal. So. Und da war plötzlich so die Erkenntnis, ja, das ist das Älterwerden. Du hüpfst nicht mehr auf jeden Zug gleich so drauf. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache war natürlich die weniger gute. 1000 Wehwehchens, gerade so in der Zeit vor den Wechseljahren, ab Mitte 40, dort knackst, sind der Früh und die Gelenke plötzlich weh, wenn man aufsteht. Man reagiert auf Artikel über, keine Ahnung, Falten über den Augen oder so, schaut dann im Spiegel, habe ich das auch. Da spürte ich dann auch, oha, jetzt kommt was. So.
Ja, das ist, also das Lustige ist, dass die Gelassenheit von vielen, vielen Leuten erwähnt wird als positiv und die Falten als negativ. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal beides neutral, also von mir aus auch positiv belegen könnten, weil wir immer noch damit beschäftigt sind, Falten als unattraktiv einzuordnen, zumindest bei uns Frauen. Bei Männern sind wir da sehr viel großzügiger, habe ich das Gefühl. Und es führt mich genau zu unserem Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Du bist ja, ich würde das jetzt mal so ganz offen formulieren, Expertin für das Thema Yin oder Yin-Energie. Mhm. Ja. Mhm. Und weil ja nicht alle unsere ZuhörerInnen, muss man ja sagen, vielleicht so vertraut sind mit diesem Thema beziehungsweise was das eigentlich bedeutet, wollte ich dich gerne einfach mal fragen, ob du für mich oder für uns definieren kannst nochmal, was ist das, was du machst. Also dein Thema ist das Yin-Prinzip. Aber um Yin zu verstehen, muss man ja auch das Yang erwähnen. Ja. Vielleicht kannst du das möglichst übersichtlich mal zusammenfassen, wo du ansetzt und was sozusagen dieses Universum beinhaltet.
Wie viele Stunden gibst du mir jetzt?
Die Uhr läuft, 3 Minuten.
Ausgangspunkt war mein eigenes Leben, wie für viele von uns. Das ist so gute, sehr gute 20 Jahre her. Und ich war an einem Punkt in meinem Leben, ich habe 3 Kinder in schulpflichtigem Alter gehabt. Ich habe in der Geschäftsführung mit meinem Mann mit viel Freude gearbeitet. Also ich hatte richtig Spaß und liebte meinen Beruf. Und trotzdem war ich innerlich so frustriert am Ende des Tages. Ich war immer wieder überfordert, obwohl ich das nicht so formuliert hätte damals, weil ich eine irrsinnig gute Checkerin bin, weil ich sehr schnell bin und sehr leistungsfähig bin. Ich kann richtig gut, konnte und kann noch immer richtig gut so 12, 14 Stunden arbeiten und ich werde nicht müde dabei. Aber ich war so launenhaft und so irgendwie. Und damals habe ich mich eben auf die Reise gemacht, wie kann ich mein Leben besser gestalten, als dass ich meine zweite Ehe nicht versemmle? Und kam dann durch die Zufälle, wie uns das Leben die Bälle zuspielt, eben zu diesem Konzept von Yin und Yang, zunächst über Feng Shui, und habe meinen Lehrer, meinen alten Chinesen damals irgendwann zu löchern begonnen, ja, aber alles, was für Land und Gebäude stimmt, muss es doch für Menschen auch geben. Und der hat mich ganz schnell auf diese Reise geschickt. Ja, Mann, Yang, Yin, die Frau, haben die gleichen Regeln. Und da begann ich eben dem nachzugehen. Und Yin und Yang sind ja koexistente Kräfte. Die meisten von uns kennen dieses Symbol mit dieser halb-halb schwarz-weißen Fläche, die nichts anderes besagt, als Yin und Yang müssen in Balance sein. Mhm. Also was ich dann einfach ganz schnell verstanden habe aus meiner persönlichen Geschichte, ich war viel zu sehr im Yang, in diesem männlichen Prinzip, im Leisten, Machen, Checken. Ich war auch Controllerin, also alles, was Verstand und Hirn betraf, hatte auch Vorrang bei mir. Und da begann ich zu verstehen, wie schädlich oder wie ungünstig, ungesund auf Körper-, Geist- und Seele-Ebene es für uns Frauen, die wir ja in unserer Grundenergie das Yin vertreten, als schöpferisches Prinzip zwischen den Polen von männlich und weiblich, es für uns Frauen ist, weil wir dann ständig, wenn wir in dieser zu starken männlichen Weise unterwegs sind oder zu stark im männlichen Prinzip sind, dass wir dann sozusagen in der Grundenergie switchen ins Yang. Und das ist diese Trennung, die wir spüren. In meinem Fall eben dieser Frust, ich spüre mich nicht mehr, wer bin ich eigentlich, wo ist meine innere, Weiblichkeit. Und dann hast du ja auch Themen im Alltag, ja, wenn die Frauen sind dann meistens sexuell nicht entweder zu stark dominant oder sie haben gar keine Lust. Das war so mein Thema, dass da ich immer ein Thema mit in unserer Ehe hatte. Oder auch, man ist zu stark ständig alles im Kontrollieren wollen. Thema Vertrauen ist ein Aspekt. Ängste sind Aspekte und das gehört alles zum Yang. Also Kontrolle gehört zum Yang, Ängste gehören zum Yang. Und das hat mich auf die Reise geschickt und ich bin immer tiefer eingetaucht. Ja, weil am Anfang war ich, wie viele andere Frauen auch verleitet, aus diesem starken männlichen Prinzip heraus sofort in diese Yin-Weise zu switchen. Ich habe alles abgelehnt, was männlich ist, um irgendwann von meinem Chinesen erklärt zu bekommen, stopp, du hast die weiße Hälfte und die schwarze Hälfte. Du kannst dich nicht nur der schwarzen Hälfte zuwenden. Das ist wie, auch der Tag ist Yang, die Nacht steht fürs Yin. Es gibt immer nur beides. Das eine gäbe es ohne das andere nicht. Und dann habe ich eben begonnen, okay, was bedeutet weibliches Prinzip für mich? Was bedeutet ein gesundes, männliches Prinzip in weiblicher Weise? Was heißt es für eine Frau, ihre männliche Kraft zu leben, ohne dass sie eine männliche Energie annimmt? Dass sie dabei trotzdem ihre weibliche Stärke darin findet. Mhm. Das sind so meine Themen, genau.
Also Ich habe mal kleinen Research gemacht im Vorfeld und bin natürlich, wie das so ist, wenn man was googelt, bei Wikipedia gelandet. Der Vorteil an Wikipedia ist, dass es immer relativ easy erklärt wird. Mhm. Deswegen schieße ich jetzt hier nur noch mal kurz nach. Also Yin und Yang sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere des Daoismus steht da.
Ja.
Sie stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte. Ja. Also duale Kräfte oder Prinzipien, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Und dann wird auf dieses Symbol hingewiesen, ne? Diese Schwarz-Weiß mit dem weißen Punkt in der schwarzen Fläche und dem schwarzen Punkt in der weißen Fläche. Und das Yang, das ist eben das Helle, das Hohe, hart, heiß, positiv, aktiv, männlich, und das Schwarze Yin, dunkel, weich, feucht, kalt, negativ, passiv, ruhig, weiblich. Mhm. Das sind jetzt natürlich so Schlagworte, die extrem plakativ sind und auch vielleicht sehr platt. Aber Wikipedia ist ja jetzt auch nicht eine Ebene, auf der man in die Details oder Feinheiten zu sehr einsteigt. Und Ziel dieses Ausgleichs zwischen Yin und Yang ist das Qi, also die Lebensenergie, ja, in Balance zu bringen. Also, so dass wir uns energetisch einfach in unserer Mitte befinden. Das ist sozusagen die Absicht zwischen dem Yin und dem Yang.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Das ist das, was ich immer auch den Frauen erkläre. Es ist sozusagen, ich verwende immer meine Hände dazu. Ich sage immer, die linke Hand, die steht links, steht für Yin. Die rechte Hand steht fürs Yang. Und wenn man die Handflächen einander so zuwendet, ist das, was man spürt ja auch, wenn man die Hände so ein bisschen zusammenfügt, plötzlich sowas wie ein Widerstand, ein Energiefeld. Ja, und das ist Lebenskraft, was da dazwischen ist. Das ist das Qi. Mhm. Und lässt du jetzt eine Hand wegfallen, egal welche im Prinzip, dann geht uns die Lebenskraft flöten. Und für uns Frauen bedeutet es einfach, dass wir wieder erkennen müssen, dass das, was die Weiblichkeit ist, was wir als weibliche Aspekte einbringen können, einfach insgesamt die Kraft stärkt. Also ich gehöre jetzt gar nicht zu denen, die sagen, ich bringe dich in deine weibliche Kraft, denn ich sage immer, sie ist schon da. Das in die Kraft bringen heißt eigentlich das Stärken dessen, was wir in uns schon tragen. Und da gibt's halt einfach aufgrund von Erziehung oder dass wir so im Leistungsprinzip sind, ja. Leistung, machen, tun, jegliche Aktivität ist alles Yang. Schneller, weiter, höher. Sieger, erster, bester, schönste, ist alles Yang. Ja, da kommt auch Konkurrenz und Wettbewerb her. Das heißt, wenn wir Frauen heute so vor uns hertragen, ja, neues Womanhood und Sisterhood, es gibt keine Konkurrenz mehr, dann ist das auch ein Schild, was wir vor uns tragen, aber wir müssen drinnen verstehen, wenn wir ein anerzogenes Konzept haben von, ich muss die Schönste sein, weil ich sonst meinen Mann verliere oder weil ich den Job nicht kriege oder wie auch immer, dann ist der Antreiber von Konkurrenz in mir einfach aktiv. Also ich muss, um Konkurrenz auflösen zu können, verstehen, welche sind eigentlich meine Antreiber für diese schneller, weiter, höher, die schönste, die beste.
Und da sind wir dann schon mittendrin im Thema Patriarchat.
Genau.
Weil ja unsere gesamte Welt komplett dominiert ist von diesem, ich nenne es jetzt mal männlichen Prinzip, was du gerade auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast. Und diese Konkurrenz unter Frauen wird ja von männlicher Seite her auch, ich sage jetzt mal nicht bewusst geschürt, aber auf jeden Fall erhalten. Mhm. Weil das natürlich auch dem männlichen Machtbestreben in die Karten spielt.
Ja, klar.
Und deswegen ist es, finde ich, so interessant, nach dem Kern oder der Ursache des Ganzen zu fragen. Und was ich extrem herausfordernd oder ganz, ganz schwierig finde, ist eben in einer Welt, in der die Rahmenbedingungen eigentlich komplett im männlichen Prinzip verankert sind, das weibliche Prinzip zu leben und auch auszubauen, weil die Frage ist ja immer, nach welchen Regeln spielen wir? Und die Regeln haben ja nicht wir gemacht, sondern die Regeln haben ja seit Jahrtausenden eigentlich ja Männer definiert. Und der Grund, warum so viele Frauen auch in einem männlichen Kontext teilweise zum Beispiel nur über eine Quote reinkommen, liegt ja daran, dass die Rahmenbedingungen überhaupt nicht so sind, dass man mit etwas anderem als dem männlichen Prinzip erfolgreich sein kann. Dann fangen wir wieder an, über Erfolg zu reden. Was ist Erfolg? Also ist Erfolg immer mehr? Ist Erfolg immer reicher? Ist Erfolg immer erfolgreicher? Also, ne, also ich finde, das ist ein unheimlich komplexes gesellschaftliches Thema, und deswegen finde ich diesen Beitrag von dir auch so wertvoll, wirklich reinzugehen und zu schauen, also erstens mal davon auszugehen, dass beides da ist, dass es aber nicht in Balance ist und dass wir nicht im Außen gucken müssen, sondern eigentlich ganz sehr nach innen schauen, wo finden wir diesen Aspekt in uns und wie können wir den in die Gesellschaft bringen?
Weißt du, ich war damals, wie ich das Buch, es gibt ein Buch dazu, das kam, glaube ich, 2016 raus. Und wie ich damals auf Buchtour war, ich begann in Hamburg, es war alles ausverkauft. Und ich war so in der Meditation und plötzlich war der Satz in mir, du wirst einen langen Atem brauchen. Und ich dachte mir so, hä? Alles ausverkauft, die Leute wollen mich sehen, was langer Atem. Aber heute ist genau das, war quasi von meinem innersten Wesen gemeint, was du beschreibst. Ja, es geht ja gar nicht mehr um die einzelne Frau. Ich sehe mich ja mittlerweile schon lang als eben genau diese Punkte anzusprechen, aber wo beginnt's? Ne? Können wir immer nur danach schreien oder beginnen wir Frauen endlich es auch zu leben? Und da ist so vieles im Unbewussten, also ich meine wirklich im Nichtwissenden von den Frauen, auch von Frau zu Frau oder wie Frauen in den Systemen die Systeme weiter bewegen, da brauche ich einen langen Atem, immer wieder darauf hinzuweisen, stopp, das ist männliches Prinzip, stopp. Genau hier machen Frauen Frauen klein, stopp. Du betütelst gerade eine andere Frau, auch betüteln heißt eine Frau klein machen. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es braucht schon Zeit, ob ich das noch erlebe, aber ich denke immer, ich bin ja auch Großmutter, daran habe ich übrigens auch alt gemerkt, dass ich alt werde. Und meine Enkelin ist 7 und manchmal schaue ich halt so auf sie und denke mir, puh, bis zu deinen kleinen Kindern werden wir es schon geschafft haben, ja, wenn sie mal so. Aber ich spüre immer so diesen Blick aus der Zukunft, ja, und ich denke mir halt immer, was kann ich heute beitragen, als dass sie in der Zukunft sagen werden, damals mit diesen Frauen hat es begonnen, anders zu werden.
Ja, und das ist eben total wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Also dieses Bild von einem alten Menschen, der einen Baum pflanzt, von dem er genau weiß, dass er selber nie in dessen Schatten sitzen wird. Das ist ja im Prinzip die Arbeit, die du leistest. Ich versuche sie zu leisten, aber ich bin da bei weitem nicht so tief im Thema. Und ich merke eben immer wieder, gerade wenn ich mich mit dir unterhalte oder mit jemandem, der dieses Yin-Prinzip stärker in sich verankert hat, wie weit entfernt ich davon bin. Also die Yang-Anteile in mir und auch die Anteile, in denen ich in entweder oder denke oder in Konkurrenz denke, die sind in mir immer noch sehr stark. Und ich muss immer wieder feststellen, dass der Zugang zu meiner Yin-Energie wirklich, ja, unterbrochen bis gestört ist, tatsächlich.
Ja, ich denke, es ist, man kann es so groß formulieren wie, das Weibliche wurde nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, zurückgedrängt. Das, was halt aus der Historie heraus über die vielen Jahre passiert ist. Und genau das Gleiche tragen wir im Prinzip in uns. Von Frau zu Frau können wir leichter Veränderung kreieren. Wenn wir darauf warten, bis es, weiß ich nicht wer, die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, wer auch immer die dann sind, ich glaube, da würde ich meine Hoffnung verlieren. Und so wende ich mich halt von Frau zu Frau, was eine Sisyphus-Arbeit ist. Aber also es gibt ja auch diesen Spruch, ja, immer wenn irgendwo Kinder geboren werden, heißt es ja immer sowas wie, to rise up a child, you need a whole village. Das ist doch ein Spruch. Du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und dann sage ich immer, ja, super. Und was ist das Dorf? Das Dorf bin nicht ich, die Großmutter, die babysittet. Ja, aber das Dorf ist vielleicht eine Arbeitskollegin, die im Office nicht die Augen verdreht und sagt, jetzt hat sie schon wieder kranke Kinder, jetzt ist sie schon wieder nicht da. Das Dorf ist dann diese Arbeitskollegin, die sagt, also die ist dann die Großmutter, die sagt, ja, ich hatte auch mal junge Kinder, ich weiß, wie das ist, bleib in Ruhe zu Hause, ich halte hier das Feld, ich mache deinen Job so gut ich kann mit. Ja, also das würde ich mir wünschen.
Ja, also das muss ich sagen, ist das, was mich immer am allermeisten frustriert und deprimiert, wenn Frauen andere Frauen sabotieren, sage ich jetzt mal. Also genau das nicht machen, was du gerade beschreibst. Mir ist es passiert in meinem Filmberuf, dass ich, weil ich Mutter war, einfach aussortiert wurde.
Ja, genau.
Also ich hatte 10 Jahre mit einem Regisseur gearbeitet, mit dem ich danach noch einen Film geschnitten habe, als ich schon Mutter war. Ich bin in der Zeit, die kalkuliert war, fertig geworden. Der Film war super. Das Einzige, was ihn, glaube ich, gestört hat, war, dass ich ihm nicht ausschließlich zur Verfügung gestanden habe, sondern es eine Uhrzeit gab, an der ich eben gehen musste, weil ich mein Kind abholen musste. Und weil ich eben nicht mehr exklusiv für ihn da war, hat er mich dann ausgetauscht. Und das Nächste, was dann passiert ist, war, dass ich bei einer sehr, sehr großen Serienproduktion einer deutschen eingeplant wurde von einem anderen Regisseur, mit dem ich auch 10 Jahre gearbeitet habe. Und das war ein Team von Editoren und der das Team geleitet hat, der hat mich auch aussortiert, weil er gesagt hat, die Frau, die bei uns im Team arbeitet, muss eine sein, die keine Kinder hat, weil, und jetzt kommt die Begründung, ich und mein anderer männlicher Kollege nämlich mit unseren Kindern in den Ferien in den Urlaub fahren wollen. Und dann brauchen wir jemanden, der hier weiterarbeitet. Und alle diese Männer, die das mit mir gemacht haben, waren alles Väter. Die hatten selber Kinder und ich muss dann immer an diesen Witz denken, den ich früher gemacht habe, den fand ich unheimlich komisch und inzwischen bleibt er mir eigentlich im Hals stecken, dass ich immer gesagt habe, ich möchte gerne Kinder haben, aber ich brauche auch eine Frau dazu. Das ist echt so zum Heulen.
Ja. Aber weißt du, mir ist auch zum Heulen, wenn Frauen heutzutage, ich meine, mal abgesehen davon, ich sag mal, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, ja, aber grundprinzipiell kriegen Frauen die Kinder. Es ist einfach so, ja. Der weibliche Körper ist die Mutter und wir können bei aller Quotenregelung, bei allem Vater-Mutter-Karenz und was es alles gibt, aber wenn das Baby beschließt, ich hänge jetzt gerade am Rockzipfel von der Mutter, weil das gerade meine entsprechende Entwicklungsphase ist, dann tut sich jeder Vater schwer. Und ich finde einfach, dann den Frauen sowas vorzumachen, wie es geht alles, es geht die Karriere, es geht der Beruf. Wir lasten da den Frauen nur noch mehr Last auf die Schultern. Und ich finde, es bräuchte an der Stelle, wenn es die Männer schon nicht checken, wenigstens die Frauen, die hier aufstehen, so von Frau zu Frau, und die dann nicht mehr sägen an einem Sessel, weil die Frau jetzt ein Jahr in Mutterpause geht, also Mutterschutz oder Karenz heißt es bei uns in Österreich, sondern die dann sagen, ja, okay, die ist ein Jahr weg und in einem Jahr kommt sie wieder und dann schauen wir halt.
Ja. Ja, also mir ist es mit Frauen auch passiert, dass ich abgesägt wurde, zum Beispiel als Regisseurin, weil ich während des Drehs ein Kind entbunden habe und ich hatte das ganze Projekt an Land gezogen, ich hatte das vorbereitet. Beim Dreh war ich dann nicht dabei, weil ich ja gerade ein Kind geboren habe, aber dann in der Schnittphase und so weiter. Und dann kam die Produzentin und meine Co-Regisseurin und haben mich aus dem Regie-Credit rausgeschmissen. Also das ist genau diese Art von Coverage, die ich eigentlich erwarte, gerade von Frauen, dass sie eben genau das, was du gerade sagst, eigentlich machen, dass sie eben dann nicht die Lücke ausnutzen, die sich auftut, um selber da reinzugehen. Und das sind eben alles so Verhaltensweisen, wo ich mich frage, an welcher Stelle stehen wir eigentlich? Also wir träumen von etwas, was es in der Praxis eigentlich nur selten gibt. Und das empfinde ich als unheimlich schwierig, da wirklich zu sagen, okay, wie können wir jetzt praktisch damit arbeiten?
Also ich denke, Bewusstseinsarbeit ist für mich einfach das Wichtigste, weil viele Frauen checken es ja gar nicht. Ja? Also viele, das ist ja, ich habe so, das, was wir jetzt besprochen haben, nenne ich das Young-Dilemma. Ja, das ist Frauen im männlichen Prinzip, Frauen in der Yang-Energie. Eine Frau, die tief mit dem Ursprung des Weiblichen, wie es im Matriarchat war, ja, die wir die Gemeinschaft gebildet haben, die wir wussten, es kommt auf jede an, die quasi sozusagen dieses Miteinander halten, wenn wir dieses Bewusstsein wiedererlangen, das Übersetzen ins Neue, die Sehnsucht danach so groß wird, dass es so weh tut, dass wenn es wir nicht leben, das ist halt meine Vision dahingehend. Und ich glaube halt, zunächst müssen sie verstehen und wissen, was da der Unterschied ist. Ich sehe das immer in meinen Retreats. Ich habe ja auch manchmal, weiß ich nicht, wie sagt man, andere Lehrerinnen, egal ob sie jetzt Yoga-Lehrerinnen sind oder so irgendwas, in meinen Retreats, und dann mache ich oft so eine Übung, die heißt, ich ehre deinen Raum. Und erkläre halt vorher ganz lang, was bedeutet eigentlich der Raum einer Frau? Dein Film ist dein Raum. Mein Seminar ist mein Raum. Mein Mann, meine Familie ist mein Raum. Und das erkläre ich halt relativ lang. Und dann machen wir so eine Übung, da gehen die Frauen so zueinander und ich nenne die, ich ehre deinen Raum. Und sie formulieren das nur aus, so von Frau zu Frau, mit einem tiefen Augenblick, mit Nähe, ich ehre deinen Raum. Weißt du, wie viele da tiefst berührt sind, Tränen in den Augen haben, wo sie nicht wissen, wo das jetzt herkommt, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Ja. Ich merke auch gerade, dass mich das total berührt, ja.
Und das ist diese tiefe Sehnsucht in uns, meine ich, von Frau zu Frau, diese Verbundenheit wieder zu formulieren und zu leben. Aber wie lange das braucht und ob es mir gelingt, bin ich mir selber nicht immer so sicher. Ja?
Aber weißt du, ich glaube, womit wirklich schon ein Riesenschritt getan ist, ist überhaupt eine Wahrnehmung dafür zu schaffen, weil ich glaube, dass wir so extrem blind und gebrainwashed sind, dass wir wirklich das noch nicht mal wahrnehmen. Ja. Also, dass wir einfach nach Regeln spielen, die wir für gegeben halten, ohne in der Lage zu sein, dahinter zu schauen. Also wir sind so abgeschnitten davon, dass wir noch nicht mal feststellen, dass das überhaupt ein Problem ist. Und was ich mir wünschen würde, wäre eben, natürlich auf der weiblichen Ebene Frauen untereinander in diesen, dann dadurch ja auch einen gemeinsamen Raum zu kreieren, um dein Bild wieder zu benutzen. Das wäre das eine, was fantastisch wäre. Das andere, was dem aber noch viel mehr Breite geben könnte und sollte, wäre, wenn die Männer da mit spielen würden, sage ich jetzt mal. Also, weil ganz oft stelle ich fest, dass wenn Frauen anfangen, sich gegenseitig oder miteinander zu ermächtigen, dass das sofort umschlägt in ein Gefühl, bei Männern bedroht zu sein. Also es geht dann sofort darum, dass die sich in ihren, ich sage jetzt mal, Privilegien bedroht fühlen, die sie an der Stelle auch erst wahrnehmen. Also in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, jetzt wird mir hier mein Privileg streitig gemacht, merken sie überhaupt erst, dass sie dieses Privileg quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja. Und da sind wir dann beim Thema, ich nenne das jetzt mal absichtlich provokant, alter weißer Mann. Ja, also das kann man auch definieren. Ich habe bei zwei jungen weißen Frauen nachgeguckt, wie die das definieren, und die sagen, also ein alter weißer Mann verdrängt seine Privilegien, glaubt, seine Machtposition aus eigener Kraft erhalten zu haben und belächelt gesellschaftlichen Wandel. Das ist Marie Nasemann, die das sagt, ist Jahrgang 89, und Sophie Passmann, die ist Jahrgang 94, sagt, alte weiße Männer haben das Gefühl der Überlegenheit, gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien. Da habe ich das Gefühl, solange wir denken, dass es auch hier ein Entweder-Oder ist und nicht ein Sowohl-als-auch, ja, wird es unendlich mühsam. Und ich frage mich immer, wie schaffen wir es, die Männer, also erstmal müssen wir die Frauen da reinholen in den Raum, aber wie schaffen wir das, dass Männer verstehen, dass es nicht darum geht, gegeneinander zu gehen, sondern dass auch sie davon profitieren, wenn es ein Wir wird?
Also ich formuliere es eh immer genauso, weil ich habe schon manchmal ein bisschen ein Problem mit dem allgemeinen, wie es halt so durch die Medien geht, das männliche Prinzip oder das Patriarchat, wo dahinter immer so ein Fingerzeig auf den Mann, die Männer steht. Ich persönlich bin ja Fan von Männern. Ich bin seit 25 Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Ich liebe meinen Mann über alles. Und es steht mir völlig fern, irgendeinen Mann zu beschuldigen, weil ich einfach finde, auch diese Zeiten sind vorbei. Wir Menschen haben die Erfahrungen eines Matriarchats, wir haben die Erfahrungen eines Patriarchats und wir sollten doch jetzt fähig sein, aus dem Guten von beidem etwas Neues zu kreieren. Wir sollten auch fähig sein, aus den schlechten Erfahrungen von beidem etwas Besseres, Neues zu kreieren. Also meine zweite Hingabe gleich nach dem Bewusstsein für das Weibliche ist immer das neue Wir und das Miteinander. Und auch hier, ich glaube halt immer, hinter jedem Kampf steht ein Schmerz. Und ich bin fest davon überzeugt und stehe dafür ein, dass auch Männer einen Schmerz haben. Auch das, was ganz praktisch gelebt, ich meine, wen schert denn schon jetzt den Mann vor 300 Jahren? Aber die Männer, die jetzt in der Generation vor uns oder mit uns sind, die hatten es ja auch nicht immer leicht.
Das ist genau das, was ich meine. Das ist, es macht es ja für alle unangenehmer und schwieriger. Und ich habe ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, das heißt, was Männer kosten. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, ich weiß jetzt leider den Autor nicht mehr und ich habe das Buch auch nicht hier liegen, aber ich könnte es nochmal verlinken. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, nur anhand von Zahlen und Daten und Fakten auszurechnen, wie stark Männer belastet sind durch das patriarchale System, ja, in Bezug auf zum Beispiel Suchtstatistiken, Kriminalstatistiken und dann deren Folgekosten. Und der ist auf eine irrsinnige Summe gekommen, die das die Gesellschaft kostet. Ja?
Genau. Und auch, weißt du, diese toxischen Auswirkungen aus diesem schneller, weiter, höher, der Beste, der Erste und so weiter zu sein. Ich denke mir das oft, auch bei meinem Mann, ja. An einer Stelle hatte ich das Privileg, zu meinem chinesischen Seminaranbieter zu gehen und mir Gedanken über meine Weiblichkeit zu machen, Fragen hinzustellen, mich zu suchen oder zu finden. Im Gegensatz mein Mann dazu, aus seinen Prägungen heraus, ich meine, er könnte sich freistrampeln, hat er halt nicht. Aber trotzdem hängt er fest in seinem Konzept des Systems, ja. Er hat geschaut, dass die Kohle reinkommt, dass die Schulden des Hauses bezahlt werden. Er sah für sich nicht die Freiheit zu sagen, ja, jetzt nehme ich mal eine Zeit Auszeit und lass mal Kinderfrau und so weiter Kinderfrau sein und find mich, such mich. Ja, und das sage ich auch oft zu den Frauen. Wir müssen schon auch sehen, was die Männer halten, weil die sind auch nicht alle glücklich und die sind auch nicht alle gesund. Ja, die haben auch alle ihre Themen.
Ganz genau.
Oder diese vielen Männer, die aus Scheidungen rausfallen, ich kenne viele Frauen, die leiden, aber finanziell. Aber ich kenne auch viele Männer, die keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen und keine Chance hätten, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, wir müssen unsere Blicke auch verändern. Frauen, wir müssen einfach viel mehr in einem Miteinander denken, in allem, vor der Trennung, während des Miteinanders, nach der Trennung. Und dieser Kampf, der zerstört und hinterlässt halt auf beiden Seiten ständig Verwundete.
Und ja, das stimmt.
Das muss auch klar werden. Ja, ich sage immer, auch von der Erziehung weg schon. Ja, also ich lebe hier in Tirols Bergen. Ich meine, das ist ja das absolut Konträre zu dir da. Hier ist es ganz normal, noch immer, dass an einem Mittagstisch, also nicht an unserem, aber ich beobachte das immer noch, wenn der Saftkrug leer ist, dann heißt es, also in 9,5 Fällen wendet man sich ans Mädchen und sagt, geh, hol doch nochmal ein Wasser nach. Und nicht an den Sohn.
Ja? Ja, und das ist leider, und das ist genau das, was du sagst, also in, ich sag mal, modernen westlichen Großstädten sind wir vielleicht schon ein bisschen weiter, aber das Gros der Weltbevölkerung, würde ich mal sagen, ist weitaus weniger offen oder überhaupt auch gebildet. Also ich glaube, dass ganz viele Leute zum Beispiel gar nicht wissen, was Hashtag MeToo bedeutet. Ja, also deswegen, das ist, also das Feld, was es da zu bearbeiten gilt, ist, glaube ich, sehr, sehr groß.
Ich denke, man muss einfach dranbleiben, man darf nie den Mund halten, das ist so eins meiner persönlichen Credos, ja, ich bin nie still. So unangenehm es für mich ist, es gibt Menschen, die sind beliebter wie ich hier in dieser Gegend, wo ich lebe. Ich werde nicht zu Frauenkränzchen eingeladen. Also weißt du, ich brauche das ja eh nicht, weil ich habe eh keine Zeit. Aber mein Mann sagt manchmal schon, weil du so komisch bist, sind wir dort und da nicht dabei. Ja, weil das halt immer von Frauen dann ausgeht, gewisse Doktorsfrauen oder Unternehmersfrauen und so, wo die einfach wissen, ich bin zu unbequem, ich störe das Blablabla dessen, wo Frauen sich auch oft in einem, wie nennt man das, so auch einem Wohlbefinden zu suhlen und gleichzeitig dieses toxische Prinzip, was wir hier haben, in meinem Wort das Yang-Dilemma, weiter nähren. Ja, und da kommen weder die einen noch die anderen vorwärts. Und deshalb sage ich, man darf den Mund nicht halten. Nie, 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 nie.
Naja, das Problem ist in dem Fall auch, dass du natürlich mit deiner Haltung und auch deinem kritischen Blick auf diese Zusammenhänge Leute natürlich konfrontierst und ihnen den Spiegel vor die Nase hältst. Und das wollen ja viele gar nicht, weil dann würde das ja bedeuten, wenn sie da reinschauen würden, dass sie eventuell etwas entdecken, was ihnen nicht gefällt. Und dann müssten sie sich ja entscheiden, mache ich da was oder lasse ich es so weiterlaufen? Und du kannst ja etwas, was du einmal gesehen hast, nicht ungesehen machen. Und da liegt, glaube ich, dieses Bedrohungspotenzial, was die empfinden, ne? Also das kenne ich auch. Das Problem ist... Ja, hast nicht nur du.
Und ich habe unlängst was Spannendes beobachtet. Also da waren wir dann doch mal alle zusammen irgendwie. Und ich habe halt wieder den Mund nicht gehalten und irgendwas dagegen gesagt. Und diese Frau sagte mir, ja, das sagt meine Tochter auch immer.
Oh.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, schau, und wenn ich nur dazu beitrage, dass ich die Tochter in ihrer Position in der Diskussion mit der Mutter stärke. Hm. Weil die Mutter einmal es hört, einmal mehr es hört. Und dann bin halt ich die. Auch wenn es nicht wert, aber irgendwie hatte ich da so dieses Bildnis, dann kann ich als Daniela wenigstens schon die nächste Generation stärken, wenn ich schon meine Gleichaltrigen nicht mehr so ganz erreiche, weil es halt zu unbequem ist, so wie du sagst.
Das habe ich auch öfter schon gehört übrigens, dass Männer, wenn sie sich, also ich sage jetzt mal so in unserem Alter, plus minus, wenn sie sich schon nicht von ihren eigenen Frauen, wie soll ich sagen, beeinflussen lassen in ihrer Denkweise, dass dann ganz oft die Töchter kommen, zu denen sie ja auch so ein hingebungsvolles Vater-Tochter-Verhältnis haben und dann die Töchter plötzlich anfangen, diese Väter in ihrer Rolle zu kritisieren und dann die armen Väter so hin und her gerissen sind zwischen, aber ich lieb dich doch, aber ich will gar nicht, dass du mir solche Sachen sagst, aber vielleicht hast du ja doch irgendwie recht. Und die Töchter ganz oft diejenigen sind, die dann da so richtig Zunder machen, ne? Und deswegen, also es kann gut sein, dass unsere Generation für uns oder unseren Mitstreiterinnen und Mitstreiter jetzt nicht mehr so viel verändern können, aber tatsächlich, was du am Anfang des Gesprächs ja auch meintest, also den Samen säen für die Zukunft, in die Zukunft hinein agieren. Ich würde dich gerne noch was fragen, was ich in meiner Yin-Yoga-Lehrerausbildung gelernt oder gesehen oder für mich zumindest meine verstanden zu haben. Und zwar würde ich gerne wissen, ob dir das ähnlich geht. Ich habe das Gefühl gehabt oder habe das auch so für mich interpretiert, dass das Älterwerden gerade auch im Leben einer Frau mehr in die Yin-Energie hinein sich entwickelt als das Jungsein. Mhm. Also dass man Yin und Yang nicht nur auf, ich sage jetzt mal, Eigenschaften oder Konsistenzen oder innere Haltungen bezieht, sondern auch dem eine Zeitachse gibt.
Ja. Yin und Yang hat eine ständige Zeitachse. Das beginnt ja schon bei Tag und Nacht, dass der Nacht das Yin und das Yang der Tag ist, was für einen gesunden Yin-Yang-Lebenswandel bedeuten würde, in der Nacht sollen wir schauen, dass wir regenerieren und das Yin wieder aufbauen und nicht irgendwie anders. Und das geht durchs ganze Jahr, ganze Leben natürlich auch weiter. In der chinesischen Philosophie wird die Frau ab 50 genannt, also die Zeit wird genannt der zweite Frühling. Das ist die Frühlingskräfte, die wieder was Neues hervorbringen. Und die Frau wird genannt, also beschrieben als die Frau, die den Drachen reitet. Und der Drache wiederum steht für die weibliche Energie. Und da, wo was Neues entstehen will, ist so das dritte Bild, was man sich dazu nehmen muss, ist immer, Yin nährt das Yang. Das heißt, wenn wieder was Neues entsteht, was eigentlich ja ein aktiver Prozess ist, braucht es aber umso mehr Yin. Und Lebensverlauf, die Yin-Energie ist unsere Essenzenergie, hat auch mit der Nierenenergie zu tun, wenn man auf der Körperebene schaut. Das ist die Essenz, quasi von der wir zehren das ganze Leben, die ist bei Geburt angelegt. Das heißt, diese Lebensessenz wird mit zunehmendem Alter immer weniger und umso wichtiger ist quasi, dass wir entsprechend unserem Lebensstil achtsam man mit der Yin-Energie wird und man braucht immer mehr Yin, um sozusagen ein gesundes, langes Leben zu führen.
Also ist das quasi auch eine direkte Aufforderung an diese ganzen mit dem weiblichen Prinzip assoziierten Qualitäten, da mehr zuzulassen, mehr, ja, mehr anzunehmen auch?
Im Prinzip bleibt aufs Leben gesehen immer dieses Spiel in der Balance. Es bleibt eigentlich immer zwischen Yin und Yang, dass es diese Lebenskraft hält. In meinen Kursen nehme ich immer so ein großes Yin-Yang-Symbol und schneide es einfach in der Mitte auseinander, weil dann kann man das so gut symbolisieren und zeigen. Ja. Also es geht gar nie so stark darum, jetzt noch mehr ins Yin zu gehen, sondern einfach zu sehen, wenn das immer die Balance bleibt und der Auftrag verändert sich, weil ich bin halt jetzt mal mit Mitte 50, habe ich nicht mehr den Auftrag, Kinder zu gebären. Aus der Nummer bin ich körperlich gesehen jetzt mittlerweile draußen. Jetzt bekommt mein schöpferischer Prinzipauftrag einen anderen Auftrag. Ja, auch dieser Übergang, so, ob mir es gefällt oder nicht. Man formuliert, ich bin jetzt in der Herbstzeit, ja, Sommer ist bei mir vorbei. Ob ich jetzt den Herbst mag oder nicht, aber es hat eine andere Qualität. Und so hat auch jede Lebensphase eine andere Yin-Yang-Qualität. Ja, so wie du in jüngeren Jahren das Haus baust und nicht erst mit 70, bildlich gesehen, zieht man sich dann auch auf andere Lebensinhalte, Lifestyle-Geschichten zurück. Aber definitiv ist es Yin deshalb wichtiger im älteren Werden, weil du halt weniger davon hast und du dann entsprechend mehr nachfühlst, oder wie ich das jetzt so im Gespräch erklären soll.
Ausgleichst.
Ja, es gibt einen Ausgleich, genau.
Hast du denn, das würde ich dich gerne zum Abschluss fragen, weil ich immer ein Freund davon bin, so Erkenntnisse irgendwie in eine Art Umsetzung zu bringen. Also wenn man jetzt feststellt, okay, ich bin zu sehr im Yang, ich lege meinen Fokus auf einen Teil meines Seins, der mich zunehmend in die, ich sag's jetzt mal, Erschöpfung bringt. Mhm. Also mein Qi, meine Lebensenergie ist nicht in Balance und ich sehne mich quasi nach mehr Yin in meinem Leben. Wie könnte ich das konkret umsetzen?
Also ich gebe immer mal dieses Bild mit, so wie es mein Lehrer auch gemacht hat, das war die Öllampe. Der hat uns ganz am Anfang erklärt, eine Öllampe, wie man sie halt bei den Pujas dort überall anzündet, das Öl ist das Yin und die Flamme steht für das Yang. Sprich, wenn kein Öl in dem Lämpchen drinnen ist, dann kann es nicht brennen. Und wir Menschen ticken genau umgekehrt. Wir brennen. Ja, und dann irgendwann kommen wir mal auf die Idee, jetzt ist ausgebrannt, jetzt geht gerade nichts mehr, warum eigentlich nicht? Also wir haben gar kein Bewusstsein für unser eigenes Öl, wohl bei Autos, ne, weil die schieben wir nicht durch die Gegend und gehen dann zur Tankstelle, da tun wir umgekehrt. Also beginne ich zunächst mal dieses Bild zu drehen, dass wir nicht regenerieren, sondern wir sollten immer aus vollen Speichern heraus tätig werden. Wir sollten nie einen Urlaub brauchen. Wir fahren weg, weil es lustig ist und weil wir uns ein anderes Land anschauen, aber nicht, weil wir es brauchen, um zu regenerieren und aufzutanken. Einfach einmal dieses, das nennt man auch Fülle- und Mangelbewusstsein auf einer anderen Ebene. Und dann muss man halt sehr individuell schauen, was bedeutet für mich, sozusagen mich zu nähren und aufzubauen. Im Yin und Yang ist Anspannung, ist alles Yang. Das heißt, wir dürfen verstehen, überall wo Entspannung für mich dahinter steht, unterstütze auf gesunde Weise, unterstütze ich mein Yin. Also nicht mit Alkohol, ja, und Kaffee. Alkohol und Kaffee funktionieren nicht, weil das schießt unser Adrenalin, unsere Stresshormone nach oben. Mhm. Aber der eine geht vielleicht lieber in der Natur spazieren, der andere setzt sich auf ein Meditationskissen. Alles, was Stille heißt, das heißt Entspannung im Geist, es wird ruhig, weil Ruhe ist Yin, es wird ruhig im Geist, es wird ruhig im Körper, kann man individuell schauen, wie gelingt mir das. Ja, ich finde, wenn jetzt jemand, was weiß ich, auf seiner Gitarre spielt und es wird dabei ruhig im Geist und im Körper, der könnte sich auf ein Meditationskissen setzen, wird dabei unruhig. Also da muss man einfach schauen. Das ist so das eine. Dann ist die Natur an sich eine Yin-Quelle als solches, wird sie auch in den Büchern beschrieben. Wenn man jetzt nicht als Grüppchen von lauten Frauen laut quatschend da durchrennt, sondern wirklich die Natur genießt. Also alles, was Stille und Ruhe und Langsamkeit und Entspannung unterstützt, zum einen. Dann andere, was leicht ist, ist Ernährung umzustellen. Man kann auch mit Ernährung was machen. Aber ich sage immer, wenn jemand schon in Richtung Burnout ist, da kannst du so viel Yin nicht mehr reinfuttern, als dass das noch funktioniert. Und ja, es, weißt du, am Ende wäre es so einfach. Am Ende ist es wirklich einfach auch zu schauen, ja, was ist mein Antreiber? Was macht mein Leben immer noch schneller? Warum renne ich denn eigentlich nach und warum? Und auf der Seelenebene muss man halt dann dort wach bleiben, sozusagen.
Also ist auch das wieder eigentlich ein Auftrag an uns selber, in die Selbsterforschung, die Selbstwahrnehmung zu gehen. Ja. Dieses abgenudelte Wort Achtsamkeit benutze ich jetzt trotzdem mal, weil Achtsamkeit auch für mich immer den Aspekt von Langsamkeit oder Ruhe oder Stille hat. Also Achtsamkeit kann nicht im hektischen Alltag entstehen, beziehungsweise wenn wir großes Glück haben und sehr geübt sind, dann können wir im hektischen Alltag eine Achtsamkeit behalten oder erhalten, aber sie kann da nicht entstehen. Mhm. Also genau, also es geht eigentlich darum zu schauen, wo befinde ich mich im Leben, was sind meine Bedürfnisse, was die Antreiber, finde ich übrigens auch eine sehr, sehr interessante Frage, weil wir ja extrem konditioniert sind, oft schon durch unsere Kindheit. Liebe gegen Leistung ist ja so ein Stichwort, ne? Wo wir ganz stark lernen, wir abzuliefern, um uns unseren Platz in den Herzen der Menschen oder in der Gesellschaft irgendwie zu erobern. Und da reinzugehen, das ist natürlich auch wieder ein, ich sage jetzt mal, nicht gerade einfacher und auch vielleicht sogar schmerzhafter Prozess für viele Leute.
Weißt du, vor 5, 6, 7, 8, 10 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, geh in die Badewanne und ja, nimm dir eine Massage, da kommst du in die Entspannung. Stimmt alles. Ja? Also könnte ich jetzt für einen schwierigen Fall immer noch sagen, aber allmählich werde ich alt, meine Zeit wird kürzer und ich mag das einfach nicht mehr verplempern. Ohne Bewusstheit geht es einfach nicht. Ja? Mhm. Wenn irgendjemand in sich drinnen nur diesen Hauch von spürt, wenn er uns jetzt zugehört hat, von sich, ja, nur so einen kleinen Seufzer, dann würde ich sagen, Arsch hoch, Prinzessin, ja? Und mach dich schlau. Es geht nicht ohne wirklich Bewusstheitsveränderung, weil ein bisschen, das sehen wir auf unserem Planeten, mit so ein bisschen Herumspielen kommen wir halt nicht mehr vorwärts. Da kommen wir aus dieser Scheißgasse nicht mehr raus, wo wir uns hineinbuxiert haben. Und wenn wir nur, also ich finde, das Wort Entspannung ist schon wichtig, weil Entspannung, wenn der Körper in Anspannung geht, bist du immer im Flucht- oder Kampfmodus. Und dann beides männlich. Ja?
Absolut.
Schnell davonrennen oder gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen, das kommt aus diesem Jagdverhalten. Das hat nichts mit dem weiblichen Prinzip zu tun. Und wenn du angespannt hast, dann kannst du aber auch nicht offen sein. Und wenn du nicht offen bist, kannst du nicht, also für Vertrauen brauche ich wieder Offenheit. Das heißt, diese ganze Palette, die eigentlich für das Weibliche stehen, egal ob es den Mann oder die Frau betrifft, weil auch ein Mann kann Vertrauen haben und offen sein und weich sein und nicht immer nach der Leistung und dem Anerkennung nachhecheln. Ja, also ich heißt Anspannung zu spüren, was macht mich angespannt, zu spüren, wo wird sie in mir innerlich eng, das finde ich schon eines der wichtigsten Hinweiszeichen, die uns einfach so am Armaturenbrett des Lebens aufleuchtend irgendwas sagen wollen.
Absolut. Und der nächste Schritt ist dann eben zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Und ich habe in meinem buddhistischen Werdegang ganz oft dieses Wort annehmen gehört. Annehmen, was ist. Und das klingt so leicht, aber das halte ich für eine relativ schwierige Übung. Weil wenn wir an dem Punkt sind, das anzunehmen, was ist, das gibt uns eine riesengroße innere Freiheit. Und das ist ja auch Teil meines Themas Pro-Age oder Pro-Age-Yoga, weil gerade ja auch das Älterwerden etwas ist, da können wir uns noch so sehr dagegen wehren. In dem Moment, wo wir das annehmen, verschafft es uns ganz viel Freiheit, ganz viel Leichtigkeit. Und manchmal, finde ich, liegt der Schlüssel auch darin, Dinge anzunehmen. Also der Auftrag ist ja nicht immer, etwas zu verändern, aktiv zu handeln, sondern eben genau das Gegenteil, in diese Haltung des Zulassens zu gehen und zu sagen, ich nehme das jetzt einfach mal an.
Schau, allein, wenn wir dein Pro-Age nehmen, wenn jetzt Leute das Alter annehmen, ja, also wirklich im Sinne von nicht nur so, sondern wirklich es mit dem Herzen umarmen und sagen, wow, noch ein Jahr, ja, wow, die vielen Altersflecken im Gesicht, jedes Mal stand ein Sonnenuntergang dahinter, wow, die vielen Striche, ja, ich habe mir Sorgen gemacht um die Kinder, um die Zukunft, um mich selber, was weiß ich, ja, dann wendet sich ja das Blatt, dann ist ja Annehmen nicht nur Annehmen, sondern es wird ein kostbarer Schatz.
Genau. Und das wünsche ich mir. Also das Älterwerden beginnt ja quasi immer. Also ich werde ja immer gefragt, ab wann ist denn dein Pro-Age oder Pro-Age-Yoga? Und dann sage ich immer, ja, ab wann wirst du denn älter? Ja. Also, eigentlich ab immer. Also kann man eigentlich zusammenfassend und auch abschließend sagen, egal auf welcher Ebene wir uns diesem Thema jetzt nähern, es ist immer der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich denke, also ich sehe es ja manchmal so ein bisschen in der großen Ordnung. Ich denke, es hat einen Sinn, warum all diese Themen aufploppen. Es hat einen Sinn, warum so viele Lehrer und Autoren und Schreiberler und was weiß ich, was alles gibt, die darüber reden und kommunizieren. Weil es braucht diese Veränderung. Ja, es braucht, weil wir halten den Bogen nicht mehr. Wir schaffen dieses toxische männliche Prinzip, das bringt nicht nur die einzelne Frau ins Burnout und bringt sie quasi um emotional, wir bringen unseren Planeten damit um.
Ja.
Ja, und ich denke, da muss uns einfach klar sein, es geht nicht mehr um ein paar Rituale und ein paar Orakelkarten. Ja, alles nett, alles schön, ich habe das auch, ich mache das auch. Aber es geht um ein tiefes Antworten auf eine ganz tiefe Sehnsucht von uns allen. Und die, die wir in diesem Wohlstand leben und die, die wir Zugang haben, so selbstverständlich zu all diesen Möglichkeiten, wir haben auch bitte die Verantwortung dafür, dass wir es tun.
Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Das finde ich einen ganz tollen Satz zum Ende, dass wir eben nicht nur Rechte haben,
ja,
aus unserer privilegierten Situation heraus, sondern im Prinzip auch Verpflichtungen.
Und das ist auch ein Yin und Yang. Ja? Mhm. Dann wird nämlich dieses Recht rausgeholt aus der Egozentrik, aus diesem Ich, Weil dieses Ich ist auch ein Yang-Dilemma. Ne? Und wenn wir die Verpflichtung dazu nehmen, die Verantwortung, dann ist das auch ein Yin und dann entsteht daraus ein Wir. Ne? Und dann haben wir wieder ein Yin und Yang.
Wunderbar. Daniela, ich danke dir sehr für diese tiefen, schönen, erkenntnisreichen Einblicke in einen sehr wichtigen Raum, den wir eigentlich gar nicht tief genug betreten können und dessen Tür wir auch gar nicht weit genug öffnen können. Also ganz, ganz vielen Dank für deine tolle Arbeit. Ich verlinke dich natürlich in den Shownotes und ich bin mir sicher, dass wir nicht das letzte Mal gesprochen haben. Danke dir sehr, sehr, sehr.
Danke dir auch sehr, liebe Elena. Es ist mir immer ein Fest, ja, wenn ich mich mit dir austauschen darf, weil ich so eine Verwandtschaft spüre in unseren Themen und auch so eine Vision, eine gemeinsame, die wir halt halten. Danke dir sehr für unser Miteinander.
Ich freue mich. Vielen Dank.